und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Es ist Wolfgang Grube Junior. Ja, und wie soll es anders sein? Mit ihm spreche ich über das Thema Unternehmensnachfolge.
Seit über 100 Jahren steht der Name Trigema für Qualität, Innovation und Tradition, Made in Germany. Gegründet im Jahr 1919 hat sich das Familienunternehmen durch die Jahrzehnte hinweg einen festen Platz in der deutschen Wirtschaft erarbeitet. Seit dem 1. Januar ist nun der Generationswechsel vollzogen. Auf Wolfgang Grupp Senior, der das Unternehmen über 50 Jahre führte, folgte Wolfgang Grupp Junior, gemeinsam mit seiner Mutter Elisabeth und seiner Schwester Bonita. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um und welche neuen Wege wollen Sie einschlagen? Jetzt bei Chefsache.
Ja, und damit begrüße ich ganz herzlich im RegioTV Chefsache Studio Wolfgang Grupp Junior. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Auf dem Stuhl saß Ihr Vater schon mal. Den Spruch haben Sie wahrscheinlich schon öfters mal gehört.
Das hat er mir auch erzählt.
Dass hat er Ihnen auch erzählt. Ja. Und was macht das mit Ihnen? Wie geht's Ihnen dabei?
Gut. Ja, ich freue mich natürlich. Es ehrt mich natürlich, dass ich auf dem gleichen Stuhl sitzen darf, wie mein Vater auch schon gesessen ist. Ja, das ist schön und habe mich deswegen auch über die Einladung gefreut, um ein bisschen zu erzählen, was wir zum Thema Nachfolge, wie wir es gestaltet haben und auch machen. Und das ist schön, wenn das jemand noch interessiert.
Schön ist ja auch, dass Sie sich doch auch an die Reisemöglichkeiten Ihres Vaters sozusagen angelehnt haben, sind nämlich auch mit dem Heli gekommen. Ist das einfach praktisch, wenn man aus Bolendingen kommt?
Ja, das ist, haben wir rein aus praktischen Gründen. Und man muss eben sagen, wenn wir von Bolendingen zum Bodensee, einen schönen Bodensee fahren, ist es aber doch sehr viel durch Land. Und dann ging es jetzt sehr schnell und praktisch mit dem Hubschrauber da. Braucht man dann nur 15 Minuten und dann konnte man das terminlich ganz schön gestalten.
Sie hatten mir gesagt, Sie sind auch mit Ihrer Mutter geflogen, weil Sie nämlich hier um die Ecke dann quasi nochmal ein Geschäft besuchen,
richtig? Genau, da gestalten wir gerade das Geschäft in Nussdorf bei Überlingen und da ist sie und da habe ich sie dann abgesetzt und bin weiter hierher. Und genau, dann hat es ganz gut gepasst.
Wie wichtig ist denn das eigentlich für die Unternehmerfamilie selbst, auch immer wieder vor Ort zu sein, sich auch zu zeigen, den Mitarbeitern einfach auch eine Präsenz zu zeigen und auch mit ihnen sich auszutauschen, Gefühl für die Filialen auch zu haben?
Für uns ist das extrem wichtig. Ja, wir sind in einer Unternehmenskultur aufgewachsen, wo man einfach nah an den Mitarbeitern ist, nah am Tagesgeschäft auch. Und da sind natürlich eines der wichtigsten Dinge auch unsere Testgeschäfte, also über den machen wir ja über 40% unseres Umsatzes auch. Und das ist ja auch wichtig, mal vor Ort zu sein und einfach auch zu zeigen, wir sind eine große Trigema-Betriebsfamilie und da gehören wir als kleine Familie Grupp dazu und jeder einzelne Mitarbeiter. Und man auch mal zu sehen, was will der Kunde oder wo gibt's da Probleme oder Dinge, wo man vielleicht auch mal verbessern kann. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, diesen nahen Kontakt erstens mal mit unseren Kunden zu haben und dazu zählen jetzt die Testgeschäfte oder Verkaufsstellen, plus aber auch mit unserer Produktion. Deswegen sitzen wir bei uns auch in einem Großraumbüro, das ganz in der Nähe von der Produktion ist, also im gleichen Gebäude, ja, wo ich auch mindestens einmal die Woche, wenn nicht mehrmal die Woche in der Produktion bin, auch manchmal mehrmals am Tag, weil ich laufe da 2 Minuten hin.
So, dieses Großraumbüro, das sieht man ja immer wieder auf Fotos, wie das gestaltet ist. Da sitzt ja auch wirklich die gesamte Familie und da gibt's natürlich auch einen Schreibtisch nach wie vor für den Herrn Papa, der den auch besetzt oder hält er sich jetzt komplett draußen?
Nein, den besetzt er noch und das ist auch gut so, weil er ist ein wichtiger Berater für uns auch. Und ich sage immer, das ist sein Schreibtisch, den er seit über 50 Jahren hat. Das ist sein Zuhause in gewissen Teilen und er hat jetzt die Freiheit zu sagen, er kommt ein bisschen später, geht ein bisschen früher, aber er gehört immer noch zur Trigema der Betriebsfamilie und uns ist es wichtig. Und ich meine, viele würden, glaube ich, viel Geld zahlen, um ihn manchmal als Berater zu haben. Und wir dürfen es live jeden Tag haben. Und deswegen nutzen wir das als Schwaben natürlich auch.
Lass uns mal ein bisschen das Rad zurückdrehen. Das war ja schon so ein bisschen ein Paukenschlag, ja. Bam, zum 1.1. Wumms kommt dann der Wolfgang Grupp Junior und dann natürlich noch die Schwester und die Mutter ist dann auch noch mit am Start. Man hat das ja in der Presse so wahrgenommen, ja, das kam irgendwie von heute auf gleich. War das denn tatsächlich so? Es wäre ja recht ungewöhnlich, sag ich mal, für eine Unternehmensnachfolge.
Nein, also es war definitiv nicht so. Ich finde, es war schon ein bisschen schade, dass es so rübergekommen ist, weil es zeigt, dass Unternehmensnachfolge in Deutschland ein schwierigeres Thema wird oder ist aktuell und dass es eine hohe Brisanz auch hat. Also ich glaube, das hat der Fall so ein bisschen gezeigt. Bei uns war es aber ein längerer Übergang. Also ich bin seit 2014 schon im Unternehmen, bin da bei verschiedenen Abteilungen durch, war dann auch zuletzt in der Geschäftsleitung auch mit drin mit meiner Schwester und mein Vater war Geschäftsführer. Und das haben wir immer dann auch die letzten Jahre zusammengestaltet. Und deswegen ist das jetzt, sage ich mal, ein Übergang, wo wir es jetzt auch gemeinsam machen. Nur die Verantwortlichkeit hat sich eben übergeben, dass mein Vater nicht mehr endgültig verantwortlich ist, sondern am Ende meine Schwester und ich. Und das ist eben der einzige Wechsel. Aber der Übergang findet auch immer noch statt. Das war nicht dieser Big Bang jetzt am 01.01.2024. Nein, es war ein Übergang und der wird auch noch ein paar Jahre gehen. Und mir auch ganz wichtig zu sagen, es wird sich erst zeigen, ob meine Schwester und ich es können, auch in ein paar Jahren. Weil der Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist absolut keine Kunst, ja.
Mein Vater ins gemachte Nest sozusagen reinsetzen.
Genau, ja. Ins gemachte Nest zu reinsetzen, das ist jetzt keine Kunst. Ja? Also da hatte mein Vater, gab es auch keinen Bewerbungsprozess, wo man gesagt hat, okay, jetzt irgendwie, es gibt hier 10 Kandidaten und wir sind es jetzt geworden. Nein, er hat nur 2 Kinder und er wollte es in der Familie lassen. Also deswegen war das recht klar. Nur es wird sich zeigen, können wir dann auch Krisen meistern und können wir die Firma langfristig führen. Und das kann man aus den meiner Meinung nach 10 Jahren beurteilen.
Über die Zukunft werden wir natürlich auch sprechen, aber vielleicht nochmal zu Ihnen und auch vielleicht das Gefühl, das sich dahinter verbirgt, eine solche Verantwortung zu übernehmen. Sie sind jetzt 33 Jahre alt, haben BWL in London studiert, sagen, dass Sie ja auch vorher schon in dem Unternehmen waren. War das für Sie klar, dass Sie auch in exponierter Position Verantwortung übernehmen wollen?
Ja, wir sind damit reingewachsen. Also man muss sich vorstellen, wir waren als Kinder, sind wir schon oft in die Firma gegangen. Da gab es Spieldecken, wo wir mit den Mitarbeitern auch waren, waren eben bei Jubilarfeiern und alles dabei, auch in der Produktion immer wieder. Und da wusste man, irgendwann möchte man Teil dieser Betriebsfamilie werden. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann. Und natürlich hat es sich dann darauf hingedeutet, dass man gesagt hat, das ist ein Familienunternehmen, das wird es dann auch geführt von einem, wenn es möglich ist, von einem Familienmitglied. Und die Chance haben uns unsere Eltern jetzt gegeben. Wir müssen uns jetzt beweisen, dass wir es können. Wir haben die Ausbildung natürlich da auch so gesteuert, dass wir sagen, okay, den Weg haben wir uns darauf vorbereitet. Ob das immer schon klar war, nein, weil man hätte ja, glaube ich, nie wissen können, was passiert oder wie auch immer. Wir hatten jetzt 2 große Krisen, Corona, wir hatten jetzt Ukraine-Krieg. Es sind ja jetzt immer auch wieder kleine Herde am Brodeln. Da muss man aufpassen, man hätte auch nicht gewusst früh, was auch mit der Firma oder sowas passiert. Und deswegen haben wir uns immer darauf vorbereitet, dass wir auch klar was anderes machen können, aber haben uns natürlich dann gefreut oder ich habe mich dann gefreut natürlich, dass dann diese Chance auch gegeben wurde.
Geben Sie uns mal einen Einblick, wie haben Sie denn das ganze Thema aufgeräumt? Also Ihrem Vater war in vergangenen Gesprächen, und das hat er auch immer öffentlich wieder geäußert, natürlich wichtig, dass einer sozusagen den Hut auf hat, ja. Jetzt haben, so wie ich das verstanden habe, mehrere den Hut auf, aber dann wieder auch nicht, weil Sie sind sozusagen der Einzige, der persönlich haftend ist.
Das ist richtig, aber meine Schwester ist gleichwertig in der Geschäftsführung auch drin, also kann entscheiden. Wir hatten dann eben nur gesagt, diese persönliche Haftung, die meinem Vater auch wichtig ist, von der Philosophie der Firmenführung her, übernehme ich. Und das hatten wir in der Familie so dann auch abgesprochen. Es war mein Vater sein Wunsch immer, dass ein Kind eigentlich die Firma bekommt. Es hat jetzt auch aus steuerlichen Gründen einfach keinen Sinn gemacht. Wir sagen aber auch ganz ehrlich, wir sehen langfristig auch schon das Ziel, dass es wieder in eine Person übergeht, weil ich glaube, auch wenn wir über Nachfolge reden, ist das ein Riesenvorteil, dass man dann sagt, man kann autarker und besser entscheiden, wie wenn ich sehe überhaupt kein Problem, die Firma zusammen mit meiner Schwester oder auch meine Mutter ist ja auch Gesellschafterin, das zusammen zu machen. Das ist jetzt in der Generation kein Problem. Es wird dann eher meines Erachtens in der nächsten oder übernächsten, wo wir ja hoffen, dass wir das übergeben können. Da glaube ich, ist es dann besser, wenn es dann autark in einer Hand ist, weil dann kann man frei entscheiden und dann hat man auch dieses Nachfolgeproblem nicht, dass man dann sagt, ja gut, es sind so viele Familienmitglieder drinnen, ich möchte mir jetzt auch nicht mit so vielen diskutieren und denen immer rechtfertigen, was ich mache. Das ist dann schwierig und deswegen ist diese Idee von meinem Vater meines Erachtens nach absolut richtig.
Was ist denn, sagen wir mal, für Sie persönlich die wichtigste Lektion, die Sie auch von Ihren Eltern gelernt haben, um ein solches Unternehmen zu führen?
Gute Frage, aber ich glaube, es ist einfach auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat und, sage ich mal, verantwortungsvoll die Entscheidungen treffen und auch einen Weg klar gehen. Also ich glaube, was mein Vater uns mitgegeben hat, ist, dass er gesagt hat, wir sind Produzent und wir müssen unsere Produktion verkaufen und wir dürfen dann nicht auf irgendwelche gehypten Dinge aufspringen, sondern wichtig ist, dass wir die Arbeitsplätze hier sichern und dass wir auch sagen, wir haben hier einen Produktionsbetrieb. Und ich glaube einfach so ein bisschen auf Sicht fahren und einfach auch mal ein gewisses Risiko eingehen, aber in ein kalkuliertes Risiko eingehen und damit auch die persönliche Haftung hinten dran, dass man auch sagt, hey, wenn es schief geht, dann muss man auch dafür zahlen. Ich glaube, das war einfach, ist auch nicht vorsichtig. Ich glaube, mein Vater ist extrem hohe Risiken im Verhältnis eingegangen, aber er hat sie immer kalkuliert gemacht und hat immer gesagt, okay, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich auch noch einen Plan B. Und ich glaube, das ist eine Lektion, die er uns auch immer mitgegeben hat und die unsere Eltern, plus der zweite Punkt, keine Abhängigkeit schaffen. Weder Abhängigkeit von Lieferanten, noch von Kunden, noch von Mitarbeitern an sich. Also man muss immer so ein bisschen autark sein, dass wenn man sagt, eine Sache irgendwie geht nicht so, muss man auch anderweitig reagieren können. Ich glaube, das sind so Themen, die sie uns mitgegeben haben, wo man gesagt hat, immer steuerbar machen, auch nicht zu groß werden lassen, dass man dann sagt, ich brauche 3 Geschäftsführer, die das überblicken, weil dann ist man nicht mehr so autark, dass man sagt, man kann das Schiff lenken.
Wie gestaltete sich denn für Sie eigentlich per se der 1.1. oder dann halt der 2.1. diesen Jahres? Ja? Also ich stelle mir das schon gewaltig vor. Da kommst du dann plötzlich dann in das Büro rein und dann werden dich doch alle erstmal mit großen Äuglein anschauen. Ja? Und dort, wo sie vielleicht vorher durch die Produktionshallen gegangen sind oder vielleicht auf Spieldecken mit Mitarbeitern gespielt haben, sind Sie jetzt hier plötzlich der Chef.
Ja, gut, es ist ein bisschen, also es kommt von außen komischer vor, als es dann ist. Wie gesagt, man hat sich ja auch die letzten Jahre darauf vorbereitet, war ja auch, klar, man ist dieses Jahr ein bisschen, man ist reingekommen und hat sich gedacht, gut, irgendwie, jetzt hat man halt nicht mehr Schutzschirm von unserem Vater hinten, also schon noch, aber jetzt nicht, irgendwie ist man halt selber verantwortlich. Wenn man eine Entscheidung trifft, dann müssen wir den Kopf hinhalten. Und ich glaube, da ist man schon so ein bisschen reingegangen, aber es hat sich wirklich gar nicht so viel geändert. Wir hatten früher kontinuierliche Veränderungen. Wir sagen immer, wir machen Innovation auf Basis von Werten und das ist uns wichtig. Das hat mein Vater die letzten 50 Jahre gemacht. Er, egal ob Kundengruppen ausgetauscht, Werbungen neu gemacht und Sonstiges, das hat er immer wieder gemacht und das machen wir weiterhin. Und deswegen wird es Neuerungen geben, aber das ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwas, also der große Knall war, jetzt ist am 1.1. Das dauert ja dann auch immer.
Ihr Vater ist ja auch sehr bekannt dafür, dass er sehr pointiert formuliert, ja, und dann durchaus mal was rausballert, vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießt, aber ganz offensichtlich kommt das ja auch an bei den Menschen, ja. Also man braucht offensichtlich auch Führungspersonen in der Wirtschaft. Wie gehen Sie damit um, wenn Ihnen sozusagen diese Erwartung auch entgegengebracht wird? Ja, da trägt einer im Prinzip den gleichen Namen und muss genauso sein wie der Vater. Ich stelle mir das nicht ganz so einfach vor, auch, ich sag mal, deine eigene Marke ja auch zu leben, zu schärfen und aufzubauen.
Genau, also ja, ich glaube, mein Vater war und ist Perfektionist in dem, dass er sagt, wie er sich selber, sag ich mal, präsentiert. Ich glaube, er ist rhetorisch da auch sehr gut, kann es auch rüberbringen und er bringt im richtigen Moment natürlich auch den richtigen Satz und traut sich den auch zu sagen, weil er autark ist. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zum vorigen Punkt, weil er einfach sagt, ja, ich habe jetzt keine Abhängigkeiten, ich kann sagen, was ich will. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir Meinungen in Deutschland weiterhin vertreten. Wie ist das im Vergleich zu uns? Wir sagen eben, wir haben die Erfahrung noch nicht, wir haben auch nicht das, dass wir jetzt nachweisen können, dass wir es schon allein 10 Jahre auch geschafft haben. Ich würde voll verstehen, wenn mir jemand sagt, hey, der macht große Sprüche und was hat er denn in letzter Zeit gemacht? Nichts, ja, er ist nur ins gemachte Nest gesetzt worden. Deswegen sagen wir so ein bisschen, jetzt müssen wir erstmal das zeigen, dass wir es auch können und dann werden wir uns sicherlich auch äußern wollen, ja, weil wir sagen, es muss meinungsstarke Unternehmer auch geben, aber jetzt wollen wir erstmal, sage ich mal, die Basis schaffen, dass wir auch sagen, wir haben so ein bisschen Inhalt hinter unserer Meinung und das hatte mein Vater natürlich komplett nach 50 Jahren Erfahrung oder auch, er macht es ja jetzt schon die letzten 20 Jahre, aber da hat er natürlich gezeigt, dass er eine Branche, die beim Aussterben in Deutschland war, dass er die erfolgreich weitergeführt hat. Und ich glaube, da hatte er sehr viel Rückenstärkung von seiner Erfahrung.
Und ich kann mir vorstellen, da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die sagen, ja genau, das ist die richtige Philosophie. Ja, also nicht schwätzen, sozusagen machen und vorangehen und erstmal beweisen. Ja, muss man natürlich auch wiederum differenzieren mit anderen Entwicklungen, die wir in Deutschland aktuell sehen, ja, wo Manager in einer Rolle sind, in der sie Geld verbrennen, Unternehmen an die Wand fahren und dann noch mit einem Bonus abziehen. Kann nicht wirklich sein, aber da möchten wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber vor allen Dingen auch über die Zukunft. Liebe Zuschauer, wir sprechen gleich über den über die Zukunft des Unternehmens Trigema hier mit Wolfgang Kump Junior. Bleiben Sie dran, bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Wolfgang Grupp Junior, der nun Trigema verantwortet. Wir sprechen über Unternehmertum, wir sprechen über Leadership und da muss man natürlich links und rechts einfach auch in Deutschland sich mal ein bisschen umschauen. Und da scheint ja ein bisschen was schief zu laufen. Wie ist denn Ihre aktuelle Draufsicht auf die Dinge, wie sie gerade in der Wirtschaft in Deutschland passieren? Auch Ihre Branche, sag ich mal, die Textilbranche, steht ja schon ziemlich unter Druck.
Ja, ich persönlich sehe aktuell die Wirtschaft und auch generell die politische Lage natürlich als riskant, würde ich es mal nennen, oder sehr viele brodelnde Herde, egal ob es auf politischer Ebene ist, aber auch auf Firmenebene. Also ich glaube, wir müssen einfach wieder etwas zurückkommen und auch kleinere Einheiten formen, damit wir dann auch mal sagen, okay, die politischen Krisen beeinflussen uns nicht ganz so groß. Also ich sehe die Landschaft auch im Unternehmertum, ich sehe sie ehrlicherweise gar nicht so schlecht, wie manche vielleicht immer denken. Man sagt die Wirtschaft und so weiter. Ich glaube, wir haben Top-Unternehmen in Deutschland, gerade auch Familienunternehmen, die wirklich viel bewegen im Land, die etwas vernachlässigt werden und die vielleicht auch nicht so laut schreien. Und ich glaube, das ist manchmal das Problem. Aber die müssen wir ganz feste stärken, weil das ist unser Rückgrat unserer Wirtschaft. Diese kleinen Unternehmen, und das geht vom Handwerksbetrieb, der vielleicht 1, 2, 3 Mitarbeiter hat, bis auch zu größeren mittelständischen Unternehmen und natürlich auch unsere Konzerne. Aber wir dürfen diese Struktur nicht verlieren, um auch zu sagen, dass kleine und mittelständische Unternehmen auch was wert sind. Man hört dann immer die ganz großen schreien oder dass da irgendwas ist, aber ich glaube, wir haben noch einen ganz, ganz gesunden Bestand. Nur wir müssen ganz arg aufpassen, dass wir den nicht kaputt machen, dass meine Generation die Motivation nicht verliert, Produktionsarbeitsplätze in Deutschland auch langfristig weiterzuführen. Ich glaube, da müssen wir aufpassen. Wie gesagt, wenn ich hier im Bodenseekreis gucke oder auch bei uns auf der Schwäbischen Alb, es gibt so viele Unternehmen, die so viel Potenzial oder auch Substanz haben. Nur die müssen wir stärken. Das ist ganz wichtig von der Politik.
Bleibt es auch dabei, dass Sie sagen 100% made in Germany? Also gerade wenn wir über den Produktionsstandort sprechen in Deutschland?
Gut, unser USP, unsere Marke ist made in Germany. Das ist, sage ich mal, ich glaube, wenn wir jetzt anfangen würden, wo auch die Qualität sehr gut ist, egal ob in Portugal, Spanien, Türkei, wo auch qualitativ sehr hochwertige Textilien produziert werden, glaube ich, hätten wir aber so ein bisschen unseren USP verloren. Das ist mal das Erste. Zweitens stehen wir zum Standort Deutschland und wir glauben auch zum Thema Nachhaltigkeit, Flexibilität, ist das auch ganz wichtig, hier zu produzieren und tun alles, damit wir das auch langfristig sichern können. Und da investieren wir in neue Projekte, auch Thema Automation, Thema Fachkräftemangel zum Beispiel. Und das muss man einfach tun. Aber wir halten aktuell ganz feste am Standort Deutschland
fest. Hatte ich kürzlich erst auch in den Nachrichten gelesen, dass Sie jetzt momentan mit sogenannten Nährobotern experimentieren. Was hat es denn damit auf sich? Ja, auch da liest man wieder, oh, da will die Näherin ersetzen und so. Das wird ja alles gleich wieder, sag mal, hochgeschrieben und dramatisiert. Wie ist es denn tatsächlich?
Also wir wollen damit keine Näherin oder Näher ersetzen. Ja, es ist auch, wir gehen in ganz kleinen Schritten zum Thema Automation. Warum machen wir das? Weil wir einfach die Arbeitskräfte in Deutschland nicht mehr finden. Die Textilbranche ist so gut wie, sage ich mal, nicht mehr, Textilproduktionsbranche ist nicht mehr existent groß. Es ist wahnsinnig schwierig, Fachkräftemangel, also bei uns wahnsinnig schwierig, Mitarbeiter zu finden. Und Automation gibt uns eben die Chance auch, die Produktion in Deutschland dann zu halten. Und da gehen wir mit kleinen Schritten voraus, dass man sagt, man kann mal das Roh-T-Shirt nähen, also kleine Arbeitsschritte nur, dass wir unsere Mitarbeiter, die nähen können, für die etwas aufwendigeren und nicht automatisierbaren Schritte benutzen oder einsetzen können. Und das ist eben, das ist ganz wichtig. Und Automation ist meines Erachtens nach essentiell, dass wir die Produktion auch halten können. Und es hat absolut nichts damit zu tun, dass wir irgendjemanden ersetzen wollen. Wir Bewerbungen zum Nähen nehmen wir immer gerne an.
Wo geht die Reise hin? Was haben Sie denn für Ideen, vielleicht auch schon die letzten Monate oder Jahre vorbereitet? Wo sagen Sie, Mensch, da möchte ich mich ranmachen, da möchte ich auch vielleicht für bekannt werden, dass ich das getan habe, dass ich das geschafft habe?
Unser Ziel ist es, sage ich mal, im einen das ehrlichste Shirt zu produzieren. Das ehrlichste Textil. Das heißt einfach, wir wollen transparent sein. Die Textilbranche ist nicht immer dafür bekannt, dass es jetzt die säuberste, wenn man manchmal so Skandale aus Bangladesch oder sonstiges hört, aus Fernost, das sind ja auch immer vereinzelte, also da gibt es, wie gesagt, auch sehr gute Firmen. Wollen wir einfach zeigen, dass eine Produktion von T-Shirts oder auch Kleidung, also Sport- und Freizeitkleidung, so wie wir es machen, Rundstrickware, in Deutschland auch möglich ist und da das ehrlichste Shirt produzieren, dass wir sagen, ja, man kann es bei uns angucken und das ist nachhaltig, das ist qualitativ hochwertig und auch innovativ. Und Kleidung hat auch einen Wert. Ja? Also es ist nicht selbstverständlich, dass man für ein T-Shirt nur 5 € zahlen kann, wenn man sieht, was alles dahinter steckt. Und das wollen wir weiterbringen und auch sagen, das hat eigentlich auch, das Textil hat einen Wert und die Leute erreichen, die sich bewusst für Qualität, Werte und Nachhaltigkeit in ihrem Konsumverhalten entscheiden. Die wollen wir erreichen und einfach auch den textilen Produktionswert voranbringen.
Wenn wir über Werte sprechen, welche Werte hat Wolfgang Grupp Junior?
Oh, gute Frage. Ich lasse immer so Beurteilungen über mich selber, sage ich mal, andere dann noch geben. Ja? Aber ich glaube, unsere Werte in der Firma sind einfach, dass wir sagen Qualität, Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit. Und was mir auch persönlich ganz wichtig ist, ich möchte, dass wenn wir gegenüber sitzen, dass da das gesprochene Wort auch noch gilt. Ja? Und das ist, glaube ich, der Handschlag.
Der ehrbare Kaufmann.
Und das ist auch, wo man einfach sagt, ich stehe zu dem, was ich sage. Wenn ich Ihnen sage, okay, ich komme hierher und sage zu, dann brauche ich auch keine 5 Verträge, um das dann irgendwie nochmal zu bestätigen oder irgendwas, sondern wir vertrauen uns gegenseitig, dass das funktioniert. Und das ist etwas, was ich persönlich auch, sage ich mal, vermitteln möchte, weil ich glaube, wir leben, und da machen wir es uns in Deutschland selber sehr schwer, ganz wenig noch mit Vertrauen. Wir müssen mehr Vertrauen in einzelne Personen und Verlässlichkeit dann auch reinbringen, dass man auch mal sagt, okay, ich brauche diesen Vertragswahn gar nicht mehr, ja, weil da verliert man Zeit, Kosten und keiner traut sich am Ende mehr was zu machen, weil man immer sagt, ja, ich hole meinen Anwalt dazu oder ich klage da jemanden an dafür. Und ich glaube, das möchte ich selber auch präsentieren, dass man sagt, der ehrbare Kaufmann kann man auch noch machen und man muss einfach zu dem stehen, was man sagt.
Und was treibt Sie dabei an? Ist es das Geld? Ist es der Ruhm? Ist es die Verantwortung? Was ist es?
Also der Ruhm ist es definitiv nicht. Ja? Geld verdienen möchte man immer in irgendeiner Weise, aber das ist es auch nicht in dem Fall. Ja? Sondern es ist einfach schön, wenn man einfach jemandem auch vertrauen kann. Man hat ganz andere Beziehungen zu Leuten. Wenn ich sage, ich habe immer sehr gerne, ich habe im B2B-Bereich bei uns gearbeitet und habe den auch geleitet, also Geschäftsmitglieder. Die Einkäufer, da hatte man ein gegenseitiges Vertrauen, das war schön und da wusste man, dass das Wort gilt. Ja, so, da hat man nicht jetzt irgendwie Lieferverträge dann am Ende. Gut, da sind wir auch zu klein für vielleicht gebraucht. Und ich glaube einfach, es macht die Wirtschaft so viel besser und so viel schneller kommen wir voran, wenn man nach Vertrauen arbeitet. Also ich glaube, das ist essentiell, das wieder reinzubekommen, und weil es einfach Dinge schneller vorwärts bringt.
Haben Sie das Gefühl oder die Meinung, dass gerade Familienunternehmen eigentlich die exponiertere Ausgangsposition in Deutschland haben, was Wirtschaft und was Unternehmertum angeht? Weil du ja in der Regel ja gerade innerhalb von Familien oft eine Vertrauensbande hast, per se schon sozusagen per Geburt, die du gar nicht in einem Unternehmen so richtig aufbauen kannst.
Definitiv. Also ich glaube, das macht Familienunternehmen aus. Nur wir müssen auch schauen, dass wir das in Familienunternehmen, die Strukturen so halten, dass man auch entscheiden kann und auch dieses Vertrauen gegenseitig aufbauen kann. Ich meine, die Definition von Familienunternehmen ist ja auch ein bisschen vage. Ja? Also ich sage mal, für mich zählt jetzt irgendwie, ist es dann irgendwann mal schwierig, wenn ich sage, irgendwie ein Konzern mit 10.000 Mitarbeitern, so das jetzt als Familienunternehmen, so wie wir es sehen, die Definition zu führen, ist was anderes. Das ist auch ein Familienunternehmen, aber dann eher mit anderen Strukturen, aber ich glaube, das kriegt man da schon auch hin. Da gibt es auch sehr gute Beispiele, wie große Konzerne, Familienunternehmen das auch führen. Aber ich glaube, das ist die DNA, wo man einfach sagt, da gibt es auch einen Kopf dahinter oder auch eine Familie dahinter. Und wenn irgendwas ist, dann, sage ich mal, kann man auch zu denen gehen und mal sagen, hey, irgendwie auch doof. Nur wenn natürlich der Geschäftsführer alle 5 Jahre wechselt, dann hat man auch keinen Ansprechpartner.
Es gibt ja so ein bisschen auch die Tendenz, gerade in der deutschen Wirtschaft, wenn es mal nicht so richtig läuft, dann musst du den Blick in Richtung Politik setzen. Wie halten Sie es, ja? Also ist Ihnen im Prinzip wurscht, was die Politik macht, oder haben Sie einen ganz klaren Aufruf, was Sie zu tun haben?
Also ich glaube, es kann einem nicht ganz so egal sein, was die Politik macht, weil in gewisser Weise machen die ja auch die Strukturen, wie eine Firma agieren kann im eigenen Land. Ja? Also beispielhaft, wenn wir jetzt sagen, Thema Ukraine-Krise oder Ukraine-Krieg, sage ich mal, wir sind abhängig von Gas, da sind wir natürlich von den Entscheidungen von der Regierung natürlich gewisserweise auch abhängig. Gleichzeitig sage ich uns das wieder zum Thema Autarkie, glaube ich, muss sich eine Firma auch so aufstellen, dass sie mit jeder politischen Partei auch zurechtkommt. Ja? Und uns ist ehrlicherweise nur wichtig, dass alle politischen Parteien, egal in welchem Spektrum die auch sind, sehen meines Erachtens nach, dass ein produzierendes Gewerbe in Deutschland sehr, sehr viele Vorteile für die ganze Gesellschaft hat. Und das hoffen wir, dass das in die Politik wieder etwas mehr zurückkommt, dass man auch sagt, die sind was wert, weil die lösen viele Probleme dann auch, die vielleicht sonst politisch gelöst werden müssen.
Wir kommen zur letzten Frage, Herr Gruppe. Ich weiß nicht genau, wie ich die Brücke herstellen soll zwischen Politik und dem Affen, aber ich habe es einfach mal gemacht. Was passiert denn eigentlich mit dem Affen? Wird es ihn weiter noch geben? Würde er irgendwann irgendwie anders aussehen?
Der Affe gehört zur Trigema Betriebsfamilie. Ihn wird es weiterhin geben. Dieses Jahr wird auch noch was Neues vom Affen rauskommen. Ja, er entwickelt sich weiter, so viel kann ich sagen. Er bleibt der gleiche Schimpanse, unser Trigema-Affe. Aber er wird sich weiterentwickeln und da können Sie drauf gespannt sein. Es wird in den nächsten Monaten, werden wir das launchen.
Na gut, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herzlichen Dank für das Gespräch und für diese spannenden Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Die besten Wünsche und Grüße natürlich an Ihren Herrn Papa und die Frau Mama und natürlich auch an die Schwester. Toi, toi, toi für die Zukunft. Alles Gute.
Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch.
Ja, liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder hier bei Chefsache. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Es würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben. Gleich geht's weiter im Programm. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Chefsache. Alles Gute Ihnen. Tschüss.